Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Schönen guten Abend. Hier spricht, wie schon angekündigt, eben Johannes Hartl. Wir befinden uns mittlerweile bei Teil 3 von unserer insgesamt vierteiligen Serie Einführung in die Bibel. Also ich bin dabei, also es hört sich irgendwie super theologisch, super kompliziert an, also ich bin aber dabei, bisschen eine Art und Weise, wie es normale Menschen, also nicht Theologen und irgendwie auch junge Leute verstehen können. Bisschen drüber zu erzählen, was eigentlich in diesem dicken Buch Bibel so drin steht. Erstens und zweitens, was du halt mit dem Ding machen kannst, also wie man sich dem nähern kann. Ich gehe dabei so vor, dass ich im ersten Teil von der Lehre immer so ein bisschen was Allgemeines sag, also wie man an die Bibel rangehen kann, und dann im Teil 2 über den Inhalt der Bibel spreche. Und ich habe diesen Inhalt der Bibel unter zwei Hauptthemen gefasst. Ja, das habe ich letztes Mal schon angefangen damit. Und zwar erstens habe ich gesagt, dass es in der Bibel darum geht, dass Gott sich ein heiliges Volk sucht oder ein Volk überhaupt sucht. Das bedeutet, Gott hat irgendwie voll Sehnsucht danach, dass es Menschen gibt, mit denen er sein Glück teilen kann. Menschen, mit denen er Kontakt hat. Ne, das ist so das erste Thema. Und das zweite Thema, habe ich gesagt, was sich durch die Bibel zieht, wie ein roter Faden ist, dass Gott seine Gefühle offenbart. Und ich habe behauptet das letzte Mal, nee, schon beim allerersten Mal, ja, habe ich gesagt, dass sich jedes von diesen Themen einmal im Alten und einmal im Neuen Testament findet. Und das ergibt dann so ein Raster, das die Bibel in vier Teile unterteilt. Und das letzte Mal haben wir uns Altes Testament unter diesen beiden Gesichtspunkten angeschaut, also erstens heiliges Volk und zweitens Gott offenbart seine Gefühle. Und dieses Mal und das nächste Mal werden wir sprechen über Neues Testament. Gott offenbart seine Gefühle und ein heiliges Volk. Also erstes Treffen überhaupt war, Gott sammelt sich ein Volk im Alten Testament. Ja, diese krasse Idee, dass Gott inmitten seines Volkes wohnen will. Es sind hauptsächlich diese fünf Bücher Mose und dann auch so die geschichtlichen Bücher im Alten Testament. Also Richter, 1. 2. Samuel, 1. 2. Könige und so weiter, wo es immer um diese Frage geht, klappt es, dass Gott ein heiliges Volk hat und Gott inmitten dieses Volkes wohnt? Und eigentlich ist die Antwort im Alten Testament die, dass es nicht möglich ist. Dass es eigentlich nicht möglich ist. Und der zweite Aspekt im Alten Testament war der, dass Gott seine Gefühle offenbaren will. Die Menschen stehen irgendwie total drauf, ihm Opfer darzubringen, aber Gott sagt immer wieder, Opfer, schön und gut, aber worum es mir eigentlich geht, ist, ich will eine Beziehung zu euch. Das waren so die zwei, also das sind hauptsächlich dann die Prophetenbücher und so, ne? Das waren so die hauptthematischen Schwerpunkte im Alten Testament. Wir switchen jetzt gleich mal ins Neue Testament. Wir machen es heute auch ein bisschen andersrum. Also erstens fangen wir heute mal mit dem Thema an, Gottes Gefühle im Neuen Testament. Und das nächste Mal dann erst die Sache mit dem heiligen Volk, erstens. Und zweitens will ich heute anfangen mit dem Inhalt der Bibel und erst in Teil 2, so die letzten 10 Minuten, will ich drüber sprechen, wie du Bibelstellen meditieren kannst. Okay, Bibelmeditation. Mache ich vielleicht das nächste Mal auch noch ein bisschen weiter an der Stelle. Also, starten wir gleich mal rein. Ich habe drei Hauptaussagen über Gottes Gefühle im Neuen Testament. Erstens, zweitens, drittens. Und zwar das erste ist es, dass Gott den Menschen Gnade schenken will und dass die Menschen aber immer dazu neigen, in so eine Gesetzlichkeit reinzukommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Gott ein Richter ist und fühlt wie ein Richter. Und drittens, dass Gott ein Bräutigam ist und fühlt wie ein Bräutigam. Das sind übrigens alles drei Punkte, die im Alten Testament genauso der Fall sind. Im Alten Testament, bei den Propheten, geht es immer darum, dass Gott eigentlich eine Beziehung zu Menschen haben will, aber Menschen Gesetze brauchen oder Gott eigentlich lieber irgendwie mit Gesetzen dienen, als ihm persönlich nahe kommen. Zweitens geht es bei den Propheten im Alten Testament immer auch darum, dass Gott ein Richter ist. Ja? Das ist total wichtig. Gott ist nicht nur so ein passiver, lieber Opa, der sagt, oh, meine ganzen Kinder, ich habe euch alle so gern, ich verstehe alles, sondern der fühlt wie ein empörter Richter. Er fühlt das Unrecht. Okay? Und drittens, Gott ist ein Bräutigam. Also, Gott ist jemand, der vollbrennender Sehnsucht, voll Leidenschaft für sein Volk ist. Und diese drei Punkte finden wir auch im Neuen Testament diese drei Überschriften. Ich unterteile das Neue Testament so, dass ich die Offenbarung von Gottes Gefühlen hauptsächlich den Briefen im Neuen Testament zuordne. Hauptsächlich. Und das andere Thema, nämlich ein heiliges Volk im Neuen Testament, hauptsächlich den Evangelien der Apostelgeschichte und der Offenbarung des Johannes zuordne. Also wenn du dich in deinem Bibelkompass jetzt nicht genau weißt, wo wir uns befinden, wenn du das Neue Testament aufschlagst, da kommen erstmal vier Evangelien. Das heißt, es sind Geschichten über Jesus, was der so gemacht hat. Und dann kommt die Apostelgeschichte. Das ist halt ja eine Sammlung von lauter Geschichten von der frühen Kirche. Und was dann kommt, so praktisch zwei Drittel vom ganzen Neuen Testament dann, oder die Hälfte, sind lauter Briefe. Also Briefe, die verschiedene Leute, zum Beispiel der Paulus oder Petrus oder Jakobus, an irgendwelche christlichen Gemeinden oder irgendwelche Leute geschrieben haben. Und ich behaupte jetzt mal, dass es in diesen Briefen ganz maßgeblich um diesen Punkt geht, nämlich, dass Gott seine Gefühle offenbart und dass Gott seinen Wunsch offenbart, dass er Beziehung zu Menschen hat. Dass es ihm nicht nur darum geht, dass Leute Gesetze halten. Erster Punkt. Gott gibt Gnade, Menschen wollen Gesetze. Egal welchen Brief von Paulus du aufschlägst, du kommst immer wieder an den Punkt, dass Paulus wettert gegen falsche Gesetzeswerke. Was sind falsche Gesetzeswerke? Also, nur ein Beispiel. Du schlägst zum Beispiel den Brief an die Galater auf, ja? Und da heißt es gleich am Anfang, hey, ihr unverständigen Galater, wer hat euch betört? Warum glaubt ihr, dass durch Werke des Gesetzes ihr gerecht werdet? Oder Römerbrief, ja? Heißt es auch irgendwie ständig, durch Werke wird niemand gerecht, sondern nur durch Gnade. Durch die ganze Theologie, ja, durch das ganze Denken von Paulus zieht sich dieser Grundgedanke durch, der sagt, Leute, du kannst noch so viele gute Werke tun, du kannst noch so viele Gesetze halten, Rituale befolgen, das macht dich nicht gerecht vor Gott, sondern was dich gerecht macht vor Gott, ist die Tatsache, dass Jesus für dich gestorben ist. Und was daraus was resultiert, ja, was das Ergebnis davon ist, ist eigentlich, dass wir berufen sind zu einer super genialen Beziehung zu Gott, ja. Und scheinbar gab es in der alten Kirche ständig, also so in den ersten Jahrzehnten, ständig so Bestrebungen zu sagen, okay, also dass Jesus für uns gestorben ist, ja, und dass die ganze Sache irgendwie umsonst ist, das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Lass uns trotzdem noch so ein paar kleine Gesetze halten. Und Paulus, der flippt immer fast aus. Der sagt, also ey, wirklich, du kannst immer nachschlagen, in ganzen Briefen, es kommt immer wieder dieser Gedanke, der sagt, Leute, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Jetzt fangt ihr wieder an mit irgendwelchen Gesetzen. Jetzt wollt ihr euch auf einmal alle wieder beschneiden lassen und haltet irgendwelche Speisevorschriften ein und macht dies nur an diesen Tagen und jenes nur an jenen Tagen. Hey, habt ihr nicht gecheckt, worum die ganze Sache eigentlich geht? Nämlich, dass Jesus für euch gestorben ist und dass das, dass es gratis ist, die ganze Sache. Was heißt es gratis, die ganze Sache? Ich will euch eine kleine Story erzählen. Da kommt einer an die Himmelspforte, ja, und der sagt zu Petrus, ja, Petrus, lass mich rein. Sagt Petrus, okay, du weißt ja, hier kommt ja nur jemand rein, der 4000 Punkte hat. Dann sagt der Typ, 4000 Punkte? Nee, habe ich nicht so gehört, aber ich bin ganz zuversichtlich. Ich war ein ziemlich guter Mensch. Also ich hab immer gut gelebt, sagt Paulus. Wer war das? Petrus, genau. Petrus sagt, okay, dann lass mal hören. Wir gehen einfach mal so deine Lebensbereiche durch und dann schauen wir mal, auf wie viele Punkte du kommst. Dann fängt der Typ an, sagt, okay, also erstens, ich war immer ein braver Kirchgänger. Jeden Sonntag bin ich in der Bank gesessen, ganz klar. Sagt Petrus, okay, nicht schlecht, geben wir einen Punkt dafür. Dann sagt er, okay, außerdem war ich ein guter Ehemann, ich bin nie fremdgegangen und war immer ganz nett zu meiner Frau. Dann sagt der Petrus, alle Achtung, ja, das stimmt wirklich, also kriegst du noch einen Punkt. Sind wir schon bei zwei Punkten. Dann sagt er, okay, außerdem habe ich meine Kinder gut erzogen, ich meine, vielleicht nicht perfekt, aber relativ gut und so. Sagt Petrus, ja, okay, zwei Punkte, noch ein Punkt, genau. Es sind insgesamt drei Punkte. Sagt, ja, und im Berufsleben, ja gut, war vielleicht nicht immer alles perfekt, Umgang mit meinen Kollegen und so, aber im Großen und Ganzen war ich ein Guter Mitarbeiter, sagt Petrus. Ja, gut. Ja, du hast schon einige Sachen gut gemacht, aber ich sehe da auch Umgang mit der und der Kollegin und dem Kollegen. Es war nicht so toll. Dann sehe ich mal, du hast immer auf Kosten vom Büro privat telefoniert. Halber Punkt, halber Punkt. Gut. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt, Petrus? Ja, jetzt sind wir bei 3,5. Du brauchst 4.000. Ja, okay. Was fällt mir noch ein? Und er überlegt krampfhaft und es fällt ihm halt nichts mehr ein. Er hat 3,5 Punkte und denkt sich, Mist, das kann nicht wahr sein. Sagt Petrus, hey, aber hast du die Regel nicht? Hat dir keiner die Grundregel erklärt? Welche Grundregel? Ja, die Grundregel hier im Himmel ist ja die, entweder du bringst selber den Punktestand auf, um in den Himmel zu kommen, oder du akzeptierst, dass der König selber für dich gestorben ist und du bekommst die ganzen 4.000 Punkte auf einmal gratis geschenkt. Nochmal. Also der Typ kommt an die Himmelspforte und hat zwei Möglichkeiten. Er kann entweder selber diese 4.000 Punkte sammeln, was so gut wie unmöglich ist, oder er akzeptiert, dass jemand anderer für ihn diese 4.000 Punkte bezahlt hat. Leute, das ist der christliche Glaube. Und das ist maßgeblich auch die Theologie von Paulus. Die Theologie von den ganzen Briefen im Neuen Testament, die sagen immer, Leute, hör doch endlich auf, deine Punkte aufzuzählen. Akzeptier, dass jemand für dich bezahlt hat, nämlich Jesus Christus. Römer 6,23 sagt es so: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, ohne es zu verdienen, werden sie gerecht durch Jesus Christus. Römer 3,23 ist es. Römer 3,23. Römer 6,23 heißt es dann, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnade, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Okay, ewiges Leben, Gnade sind Geschenke. Und auf das will Paulus raus. Jetzt sagst du, hey, meine Güte, das ist doch klar, das ist doch altes Zeug, das wissen wir Christen doch schon lang. Nee, das weißt du überhaupt nicht schon lang. Weil wenn du schon lang wüsstest, dann würdest du dich anders fühlen. Dann würdest du dich vor Gott nicht so beschissen fühlen und so abgelehnt und Gott ist wahrscheinlich gar nicht mehr an mir interessiert, wenn du was falsch gemacht hast. Wenn du wirklich verstehst, so nicht nur mit dem Hirn, sondern auf der Herzebene, dass Jesus für dich bezahlt hat, dass du durch Jesus gerecht gemacht bist vor Gott, dann dürftest du eigentlich von deinen Gefühlen her nicht immer so in so einem Auf und Ab sein. Bist du gut zu anderen Menschen, gehst du in die Kirche, hast du gute Gebetszeiten und bist ein guter Mensch, dann fühlst du dich gut vor Gott. Und wenn du es verbockst, dann läufst du weg vor Gott und denkst, oh Gott ist bestimmt sauer auf mich und kann nichts mit mir anfangen. Das sind Lügen. Das sind Lügen. Weil die basieren immer noch auf dieser Idee, hey, ich muss es Gott recht machen. Ich muss meinen Punktestand aufpolieren. Ich muss es echt schaffen. Ich muss gut genug sein. Und was Paulus sagt und was das Neue Testament sagt, ist erstens, Gott gibt Gnade. Menschen bauen auf Gesetze. Also Gott will eine Beziehung, die auf Gnade beruht. Er will dir das ganze Ding schenken. Und das Einzige, was er will, ist, dass du in diesem Spiel, in dieser Beziehung mitmachst. Die ganze Theologie von Paulus ist ein Kampf gegen den Schritt zurück in tote Religion, in falsche Religion. Das ist das Gleiche wie im Alten Testament. Da habe ich immer gesagt, den Leuten, denen fiel es immer leichter, irgendwelche Stiere zu opfern, als wirklich ihr Herz Gott zu geben. Und Leute, das ist bei uns noch immer so. Wir beten unser Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, segne, was du uns beschert hast und gehen vielleicht noch am Sonntag in die Kirche und meinen, das war's. Hey, an dem ist ja gar nichts Schlechtes. Aber das ist nicht das, was Gott eigentlich will. Was Gott eigentlich möchte, ist eine Beziehung mit dir. Eine Beziehung mit dir, dass du anerkennst, dass du akzeptierst, dass du dich aus eigener Kraft nicht irgendwie wie der tolle Macker vor Gott präsentieren kannst, dass du es überhaupt nicht schaffen kannst. Schau mal, wir sind oft so entsetzt, also ich zumindest, weiß nicht, wie es dir geht, ich bin oft so entsetzt, wenn ich was verbockt habe, denke ich mir, Mist, wie konnte mir das passieren? Wie konnte es mir wieder passieren? Ausgerechnet mir! Und was dahinter steht, ist eigentlich echt nur Stolz, ja. So ein Ding wie, eigentlich bin ich doch ein ganz toller Typ, ich schaffe das doch aus eigener Kraft. Das, was Jesus uns anbietet, ist viel entspannter. Was Jesus uns anbietet, ist, ich mache einen Fehler, ich mache eine Sünde und ich sage zu Jesus, ja klar, das war mir vorher klar, das war dir vorher klar, dass ich das nicht schaffe. Deswegen bist du für mich am Kreuz gestorben. Deswegen brauche ich einen Retter. Wenn ich es auch aus eigener Kraft bis zu den 4.000 Punkten schaffen würde, dann bräuchte ich dein Geschenk gar nicht. Und was Paulus immer wieder sagt, hey, versuch nicht Gott dir vom Leib zu halten, dadurch, dass du deine kleine Beamtenmoral, dein komm, Herr Jesus, sei unser Gast, aufsagst und meinst, das war's, sondern komm diesem Gott nahe, indem du erstmal anerkennst, dass du einen Retter brauchst. Indem du anerkennst, dass du nicht auf diese 4000 Punkte kommst, sondern dass du ihn brauchst. Das ist der erste Punkt, wo das Neue Testament Gottes Gefühle offenbart. Und wir starten gleich weiter mit dem Thema, Gott offenbart seine Gefühle im Neuen Testament. Und zwar da speziell in den Briefen im Neuen Testament. Der erste Punkt, den ich genannt hatte, erster von drei, ist, Gott gibt Gnade und will Beziehung. Menschen neigen immer dazu, Gesetze, tote Religion und irgendwelche Werke an die Stelle von Beziehung zu setzen. Leute, Werke, Dinge tun für Gott, ist überhaupt nichts Schlechtes. Aber ohne Beziehung, ohne einer persönlichen Beziehung zu Gott, ist es totes Zeug. Es ist totes Zeug, nicht das, was Gott eigentlich will. Okay? Für sowas hat Gott ein paar Milliarden Engel. Ja, die können seinen Willen ausführen, mit uns aber will er Beziehung haben. Es geht ihm nicht darum, dass wir alles richtig vor ihm machen, sondern es geht ihm darum, dass wir anerkennen, dass wir ihn brauchen und dass wir eine persönliche Liebesbeziehung zu ihm aufbauen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch ziemlich wild. Gott ist ein Richter und fühlt wie ein Richter. Im Alten Testament offenbart Gott dieses Gefühl auf eine ganz, ganz, ganz fette Weise. Ja, Gott ist richtig zornig. Ich meine, lies mal das Buch Amos, ja, oder lies mal einen von den anderen Propheten, auch Jeremia. Da ist Gott richtig stinksauer über das, was in seinem Volk abgeht. Aber jetzt schnall dich mal an hier. Gott ist im Neuen Testament der gleiche Gott wie im Alten Testament. Gott ist im Neuen Testament genauso wie im Alten Testament der zornige, wütende Richter. Er ist nicht nur das, vielleicht nur nicht mal in erster Linie das, aber er ist auch das. Und wir müssen eine Sache wirklich checken. Es stimmt nicht, dass Gott im Alten Testament locker mal irgendwelche Nationen ausradiert und ganz böse ist. Und im Neuen Testament ist es so ein Smiley-Gott, der keiner Fliege was zuleide tut und alle einfach nur mag. Das stimmt einfach nicht. Wir haben nur einen Gott, das ist der gleiche. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele Dinge auch aus dem Neuen Testament rausgestrichen, weil wir Angst davor haben, Leute zu schockieren. Aber ehrlich gesagt, wer hat einen Bock auf so einen weichgespülten, langweiler Gott, der sagt, ach jo, hey, komm hier, sind wir nicht alle ein Stück weit Menschen auf dem Weg und ich verstehe das doch so gut. Es ist einfach nicht so, ja. Wir haben einen Gott, dem Ungerechtigkeit nicht am Hintern vorbeigeht. Ja, wir haben einen Gott, dem es nicht wurscht ist, wenn in Afrika irgendwelche armen Leute im Südsudan ermordet werden, nur weil irgendwelche bescheuerten Typen in der Regierung Bock drauf haben, die Ölreserven von dieser Gegend auszubeuten und deswegen irgendwelche Leute vertreiben, dass Kinder Waisen werden, dass Frauen vergewaltigt werden, ja? Oder Gott ist es nicht egal, dass in Deutschland und in anderen westlichen Industrienationen Hunderttausende von kleinen Babys abgetrieben werden. Gott ist es auch nicht egal, wenn du am Arbeitsplatz über irgendjemand anderen lästerst und dadurch das Klima verdirbst. Gott ist es nicht egal, wenn du lügst. Und am krassesten, am allerwenigsten egal ist es ihm, wenn du wirklich auf große, große, fette, weltweite Verbrechen denkst, ja. Ich weiß nicht, ich habe neulich erst wieder mit jemandem diskutiert und gesagt so, hey, jeder müsste doch eigentlich in den Himmel kommen, weil Gott liebt doch alle Menschen und alle Menschen sind doch irgendwie, ich meine, keiner kann doch wirklich was dafür und so. Ja, okay, ich glaube, Gott will, dass jeder gerettet wird. Aber mal ehrlich, würdest du einen Gott wollen, der nicht zornig ist, über das Unrecht in der Welt? Würdest du einen Gott wollen, der das ansieht, wenn in Darfur, im Sudan, irgendwie Frauen und Kinder entführt werden, vergewaltigt werden, gefoltert werden, wenn in China Christen oder Anhänger von anderen Religionen eingesperrt werden, ohne Gerichtsverhandlung jahrelang festgehalten werden oder wenn du an Dinge denkst, die im Dritten Reich passiert sind? Willst du einen Gott, dem das egal ist? Und der vielleicht nur ein bisschen Mitleid übrig hat? Ich sag dir was, wir haben einen Gott, der zornig ist, der wütend ist über diese Dinge. Jetzt sagst du, wie passt das denn zusammen mit dem sanften und liebevollen Jesus im Neuen Testament? Jetzt kommt was richtig Krasses. Gott ist so sehr Richter, dass er absolut entschieden ist, absolut darauf brennt, die Sünde zu verurteilen. Ein Richter, der gerecht ist, der sagt nicht einfach, mein Gott, hier wurde halt irgend so ein Kind misshandelt, da, mein Gott, muss man mal nachsichtig sein, der hatte eine schwere Kindheit, der das gemacht hat. Wenn er gerecht ist, muss das auch Konsequenzen haben, muss es auch eine Verurteilung geben. Und Gott Vater ist ein Richter. Und er verurteilt die Sünde und er bestraft die Sünde. Aber weißt du wie? Indem Jesus zur Sünde wird. Indem Jesus zur Sünde wird. Wusstest du, dass Jesus nicht nur die Sünde auf sich genommen hat, sondern zur Sünde geworden ist? Ich weiß, es ist ein bisschen zu hoch. Und wenn du es jetzt nicht hundertprozentig verstehst, bist du in guter Gesellschaft. Ich glaube, das verstehen die wenigsten. Ich auch nicht, ne? Aber Jesus, der Gottes Sohn ist, Jesus, der Gott selber ist, wird Mensch und nimmt alle Sünde der Welt auf sich. Er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde. Oder bei Jesaja heißt es, mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht, denn er lädt ihre Schuld auf sich. Jesus identifiziert sich mit der ganzen Sünde der Menschheit. Hey, es gibt nichts, was Gott so hassen würde wie Sünde. Gott hasst die Sünde. Gott hasst nicht den Sünder, überhaupt nicht, den liebt er. Aber er hasst die Sünde. Er hasst es, wenn Menschen getötet werden. Er hasst es, wenn Menschen belogen, ausgenutzt, missbraucht werden, gefoltert werden. Gott hasst das. Und was Jesus macht, ist, er wird Sünde. Das heißt, er wird zu was, was Gott hasst. Und Jesus stirbt am Kreuz. Das bedeutet, Gott Vater bestraft die Sünde an Jesus. Gott bestraft die Sünde an Jesus. Dadurch ist Gerechtigkeit geschehen. Verstehst du? Jesus hat die 4000 Punkte für dich bezahlt. In Jesus ist das Gesetz hundertprozentig erfüllt und Gerechtigkeit ist hergestellt. Über dieses Thema geht ganz massiv der Hebräerbrief. Wenn du mal Hebräerbrief liest, da geht es genau um das. Gott ist gerecht, Gott ist ein Richter und Jesus ist der Priester und das Opfer zugleich, das er Gott darbringt. Also Jesus lässt sich selber von der Gerechtigkeit Gottes für eine Sünde bestrafen, die er selber nicht getan hat, sondern die eigentlich unsere Sünde ist, damit wir frei davon sein können. Gleichzeitig ist aber auch so, dieses Gesicht von Gott als Richter, das ist nicht einfach jetzt vorbei, weil Jesus für uns gestorben ist, sondern die Bibel lehrt auch ganz klar, das Neue Testament lehrt ganz klar, dass Jesus in Herrlichkeit kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Bibelstellen, zum Beispiel in Römerbrief Kapitel 1, Vers 1 gleich, geht es gleich los damit, oder im 2. Thessalonicher Brief. Das ist was wir in der Kirche nie hören. Sache, die wir ziemlich verdrängt haben, aber was die Bibel völlig klar lehrt, dass Jesus kommen wird, für alle sichtbar, um auf der Erde aufzuräumen, um zu richten. Gott ist ein Richter. Das war der zweite Punkt. Der dritte und letzte Punkt unter der Überschrift Gottes Gefühle im Neuen Testament ist, Gott ist ein Bräutigam. Schau mal, du kannst Gott als Richter nicht verstehen, wenn du Gott als Bräutigam verstehst. Wenn du Gott nicht als Bräutigam verstehst. Und du kannst aber auch Gott als Bräutigam oder als Liebender nicht verstehen, wenn du nicht auch dieses strenge Gesicht Gottes als Richter verstehst. Wie hängt das beides zusammen? Ich will behaupten, wenn Gott ein richtiger Bräutigam ist, dann ist er auch ein Richter. Ich mache dir ein Beispiel. Als ich meine Frau Jutta geheiratet habe, ey, ich sag's dir, an dem Tag, sie hat einfach gigantisch ausgesehen. Also, wir waren seit 4 oder 5 Jahren ein Paar und wir hatten gewartet auf diesen Tag. Ich meine, ich habe mich so dermaßen gefreut auf diesen Tag. Und die hatte so ein schönes weißes Kleid an, klar. Also richtig schlicht und einfach. Und einfach, sie hat super ausgeschaut. Und die kommt da eben diese Kirche, diesen Gang entlang. Und ich, ihr Bräutigam, habe jahrelang auf sie gewartet. Und jetzt kommt sie mir entgegen. Ihr Blick trifft mich, mein Blick trifft sie. Ich freue mich. Mein Herz schlägt ihr entgegen. Sie kommt mir immer näher. Stell dir vor, jetzt würde aus der Bankreihe in den Mittelgang jemand treten und anfangen mit Jutta rumzuflirten. Oder anfangen sie blöd anzureden. Hey, ich stelle dir eine Frage. Wäre ich ein richtiger Bräutigam, wenn ich nicht zornig werden würde an dieser Stelle? Nein. Ich würde sagen, es ist eine normale Ausprägung meiner Liebe für meine Braut, dass ich an dieser Stelle total wütend werde. Und deswegen, das ist genau bei Gott. Deswegen ist Gottes Zorn als Richter nur ein anderes Gesicht von seiner radikalen Liebe für die Menschen. Denn Gott liebt die Liebe und er liebt Menschen. Aber er hasst alles, was dieser Liebe im Weg steht und was Menschen zerstört. Die ganze Geschichte von der Erlösung in Jesus Christus ist nichts anderes als eine Offenbarung, ist eine Darlegung von der Tatsache, dass Gott ein verliebter Bräutigam ist, dass er absolute Schönheit und Herrlichkeit ist. Ich meine, lest dir mal Epheserbrief oder Kolosserbrief durch und lass einfach dein Gehirn wegspülen von dieser Herrlichkeit. Das ist einfach krass. Das ist einfach krass. Weißt du, da kommt raus, dass Gott sich einfach so eine riesenkrasse Geschichte wie die Heilsgeschichte einfach nur einfallen hat lassen, um uns zu zeigen, wie verrückt er nach uns ist. Wie sehr er uns liebt. Gott ist ein Bräutigam, der nichts anderes will, als Menschen zeigen, wie verliebt er ist. Und um ihm das zu zeigen, lässt er sich die ganze Geschichte mit Erschaffung der Welt, lässt er sich die ganze Natur einfallen, lässt er sich die ganze Lebensgeschichte von Jesus einfallen. Das ist ein einziger großer Brief, auf dem einfach draufsteht, ich liebe euch. Und das Neue Testament, die Briefe, zeigen uns, hey, du musst nicht länger in diesem, du musst es richtig machen vor Gott, Ding leben, sondern du kannst in dieser herrlichen, gigantischen, neuen Identität leben, dass du ein neuer Mensch bist, dass du ein Geliebter Gottes bist. 1. und 2. Korintherbrief geht maßgeblich über dieses Ding, ja. Im 1. Korintherbrief Kapitel 13 ist ja das sogenannte hohe Lied der Liebe, also wo die Liebe gepriesen wird, gesagt, hey, die Liebe ist eigentlich das, worum alles geht. Auch im Römerbrief geht es um diese neue Identität in Jesus. Und dann natürlich die totale Offenbarung davon, dass Gott ein Verliebter ist, ein Bräutigam ist, ist im 1. Johannesbrief oder in allen Johannesbriefen. 1. Johannesbrief Kapitel 4 heißt es, Gott ist die Liebe. Das heißt nicht, die Liebe ist Gott, oder Gott ist nichts anderes als einfach nur das Gefühl Liebe, sondern das heißt, wenn du nach irgendwas suchst, was das Wesen von Gott total verkörpert, hey, dann schau dir Liebe an. Dann schau dir an, wie Liebe funktioniert, dann weißt du, wie Gott funktioniert, in Anführungszeichen. Ich habe das letzte Mal gesagt, oder das vorletzte Mal gesagt, dass wir hier nicht dabei stehen bleiben wollen, irgendwie nur hier kluge Sprüche fürs Gehirn zu klopfen, sondern dass ich eigentlich möchte, dass ihr eine tatsächliche Faszination im Wort Gottes erlebt, dass ihr eine persönliche Begegnung mit Gott habt. Ich habe die Bibelstelle Johannes 5, 39 das letzte Mal erwähnt, wo Jesus zu den Pharisäern sagt, ey, ihr durchsucht zwar die Schriften, aber ihr kommt nicht zu mir. Und was wir machen wollen ist, oder was ich machen möchte, ich will euch eine Methode zeigen, wie ihr genau diesen Fehler vermeiden könnt. Also wir wollen das Wort Gottes lesen, studieren, aber dann damit zu ihm kommen. Und eine Methode, wie man das machen kann, ist Bibelmeditation. Ich werde kurz erklären, wie das geht, oder ich werde euch eine Methode vorschlagen. Das erste, was du brauchst, ist einfach so ein DIN A4 Zettel. Du kannst auch DIN A5 nehmen, aber vielleicht ist DIN A4 noch besser. Und dann schreibst du oben hin irgendeine Bibelstelle, die du gerne meditieren möchtest. Ich empfehle dir heute mal, einfach zum Anfang, Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Nochmal, wenn du es abschreiben möchtest. Johannes 3, 16. Dann schreibst du oben diese Bibelstelle hin und schreibst sie einfach mal ab. Wir haben das letzte Mal gehört, dass das Wort Gottes zu schreiben schon ziemlich bedeutsam ist. Dann schreibst du hin, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn für uns hingab, damit keiner, der an ihn glaubt, verloren geht und so weiter. Das sind so zwei Zahlen oder so. Schreibst du das oben hin. Dann lässt du an der rechten Seite vielleicht 2 Zentimeter Platz und ziehst eine Linie nach unten durch, also dass du so einen Rand hast. So einen Rand, wo du was hinschreiben kannst. Und unten machst du auch nochmal ein Strichchen und lässt auch 2 oder 3 Zentimeter so einen unteren Rand, wo du auch was hinschreiben kannst. So, und wie gehst du jetzt vor? In die Mitte in diesen großen Hauptblock. Da schreibst du alles auf, was dir einfällt, wenn du über diese Bibelstelle nachdenkst. Ich sage gleich nochmal mehr dazu. Und immer wenn irgendein Gedanke kommt, der dich ablenkt, der überhaupt nicht dazu passt, dann schreibst du ihn rechts an den Rand. Da kannst du oben drüber schreiben, sowas wie To-Do-Liste oder Ablenkungen. Weil oft fallen einem wirklich so To-Dos ein. Also Sachen, oh, ich muss noch den und den anrufen. Also schreibst du gleich rechts hin. Oder ich habe Hausaufgaben noch nicht gemacht, schreibst es gleich hin. Oder ja, einkaufen gehen, schreibst es rechts hin. Oder vielleicht auch einfach völliger Schwachsinn. Mir kommt dieser blöde Witz in den Sinn. Oder ich denke die ganze Zeit an die Fernsehserie, die ich gestern Abend gesehen habe. Schreib es einfach rechts hin. Warum? Wenn du es aufschreibst, dann ist es oft auch irgendwie weg. Also es hilft nicht immer, aber oft ist es eine Hilfe. Wenn du es hingeschrieben hast, dann okay, dann kannst du wieder zurückgehen zu dem Text. Also, du gehst wieder zurück zu dem Text und denkst drüber nach. Und wenn du an einen Punkt kommst, den du gerne weiter studieren willst, aber eben nicht jetzt im Moment, sondern irgendwann, dann schreibst du es unten hin. Also an den unteren Rand, am unteren Ende der Seite, da schreibst du alles hin, was du irgendwie noch weiter studieren oder weiter verfolgen möchtest. Wenn du zum Beispiel an so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn für uns hingab, dann fällt dir ein, was heißt es, dass Gott seinen Sohn hingab? Oh, das heißt ja, dass Jesus für uns gestorben ist. Oh, ich will das nochmal studieren, wie das genau war, wo Jesus verurteilt worden ist, wie er gestorben ist. Das machst du nicht jetzt, weil sonst bist du gleich wieder in einem anderen Thema drin. Sondern du schreibst es einfach unten hin und du kannst es ein andermal nachforschen. Oder vielleicht fällt dir ein, du willst mal nachschauen, was das Wort Liebe eigentlich in der Bibel bedeutet und willst mal verschiedene Stellen nachschlagen. Das schreibst du unten hin. Okay, und was machst du in der Mitte? In der Mitte, ich würde dir empfehlen, dass du diesen Vers, über den du meditierst, Schritt für Schritt durchgehst. Also du fängst an mit dem ersten kurzen Abschnitt zum Beispiel. So sehr hat Gott, vielleicht bleibst du gleich hängen am ersten Wort, so sehr. Dann schreibst du auf, Herr, was heißt es, so sehr? Wie sehr hast du mich geliebt? Und du betest über diese Stelle, wie ich euch das letzte Mal gesagt habe. Also, du wiederholst diesen Satz immer wieder. Du bleibst bei diesem Einsatz. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und du sagst zu Gott, Herr, danke, dass du die Welt so sehr geliebt hast. Herr, zeig mir mehr, was das heißt. Zeig mir noch mehr, was es heißt, dass du die Welt geliebt hast. Und immer, wenn du irgendeine Idee hast oder ein Gebet formulierst, dann schreib das einfach auf. Schreib alles auf, was dir an Gedanken, an Ideen, an Gebeten kommt. Und so füllst du deine Seite. Und ich will dich ermutigen, dass du nicht so schnell durchrusht, so ganz flott, ja, ich kenne die Stelle schon, sondern dass du dich echt mal festhakst an einzelnen Sätzen. Ich kenne einen Typen in Amerika, der ist ziemlich wild drauf, ja, der hat mit ein paar anderen Freunden zusammen gesagt, ja, sie tun jeden Tag 4 Stunden, 4 Stunden. Über einen Psalmenvers meditieren. Okay? Und jetzt wird es erst richtig krass. Sie machen das 6 Tage in der Woche und nach 3 Wochen ändern sie den Vers. Verstehst du? Die tun 3 Wochen lang, jeden Tag 4 Stunden lang über einen Psalmenvers meditieren. Und wir meinen so oft, wir kennen schon alles. Hey, du kennst noch nicht alles, sondern wir sind oft total oberflächlich. Also, wenn du das studieren möchtest, also nicht nur vom Hirn her checken, sondern vom Herzen her, was ich heute gelehrt habe, nämlich über Gottes Gefühle im Neuen Testament, dann nimm dir eine von diesen Bibelstellen, zum Beispiel Johannes 3,16, und meditiere sie. Denk drüber nach, bete sie durch. Nimm dir eine halbe Stunde, nimm dir eine Dreiviertelstunde, nimm dir eine Stunde, egal wie lang, und vertief dich mal in diese Wahrheit. Hey, die wird dein Herz verändern. Totes Kopfwissen macht gar nichts mit dir. Aber wirkliche Erkenntnis auf der Herzlevel verändert dich. Wenn du noch andere Sachen wissen willst, die du meditieren kannst, du kennst es, im Epheserbrief kannst du fast jeden Satz nehmen, Kolosserbrief genauso, 1. Johannes fast alles. Nimm dir irgendeinen Satz, der dir ins Auge sticht und meditier über den. Beiß dich fest drinnen. Du wirst es lieben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Wort Gottes. Alles Gute, Gottes Segen. Ciao, ciao.
Einige Hinweise von mir an dieser Stelle. Erstmal ein herzliches Dankeschön an Johannes Hartl für ja diese Worte, für das Näherbringen, für das Tieferbringen des Wortes Gottes. Und ich hoffe, ihr habt alle gute Zeiten in den kommenden Tagen und Wochen, wenn ihr einiges aus der Bibel meditiert und tiefer an euch ranlässt. Johannes Hartl ist von der JCE, der Jugend der charismatischen Erneuerung. Uns kann man schreiben unter treffpunkt@radiohoreb.de. Die Adresse lautet treffpunkt@radiohoreb.de. So könnt ihr uns erreichen. Die Homepage von Radio Horeb ist natürlich www.horeb.org. Und wenn ihr dann auf Jugend klickt, also da gibt es einen Button auf der linken Seite, Jugend, dort draufgehen, dann öffnet sich eine neue Seite. Dort gibt es Informationen zu den Sendungen, zu den Referenten, zu allem, was wir am Sonntagabend in der Sendung Treffpunkt machen, aber auch am Montagabend, am Abend der Jugend ab 19.45 Uhr. Diese Informationen findet ihr auf www.horeb.org und dann auf Jugend gehen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Gottes Segen. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Wielert.